Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Es begrüßt Sie Annette Riedel zu einem Gespräch mit Richard Brocks, dem sicher bekanntesten Obdachlosen in Deutschland. Wahrscheinlich auch außerhalb der Szene dürfte er manch einem von Ihnen jetzt inzwischen bekannt sein, bekannt geworden im Zuge seiner kurzzeitigen Zusammenarbeit mit dem Undercover-Enthüllungsjournalisten Günter Wallraff bei dessen Recherchen über das Leben von Obdachlosen. Schön erstmal, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank.
Wir haben ein großes Problem mit diesem Gespräch. Unsere Gesprächszeit reicht niemals aus, auch nur annähernd Ihr Leben zu umreißen und darüber ganz zu unterhalten. Es gab in diesem Leben einige Höhen, sehr, sehr viele tiefe Tiefen. Und es gab vor allen Dingen die unglaublichen Mühen der Ebene eines Daseins als Obdachloser ohne Dach über dem Kopf. Ein Leben, das Sie unterstützt mit zwei Journalisten zu einem Buch verarbeitet haben, ist Ende letzten Jahres veröffentlicht worden. Für wen haben Sie dieses Buch geschrieben? Für Menschen wie mich und wahrscheinlich die meisten unserer Hörer, die sich überhaupt nicht vorstellen können, wie sich das anfühlt, obdachlos zu sein?
Ja, also der Hauptgedanke war, Personen, die mit der Materie nichts zu tun haben, es zu zeigen, wie es tatsächlich ist und damit auch Aufmerksamkeit zu erwecken in Bezug zu Courage für Obdachlose, sich einzusetzen, das Leben für Obdachlose menschenwürdiger zu machen, Respekt in das Leben für Obdachlose hineinzubringen, das Ansehen von Obdachlosen zu verbessern und natürlich auch für mich selbst einen Befreiungsschlag zu machen, den Leuten mein Leben offenzulegen und hinzuweisen, dass wer obdachlos ist, alle ihr Gepäck zu tragen haben.
Also es geht schon auch ein bisschen darum, sich ehrlich zu machen, nicht irgendeine Geschichte zu erzählen, weil man vielleicht Empathie, Mitleid wecken will, sondern so, wie es wirklich war, ihr Leben.
Ich wollte eigentlich das Buch nicht veröffentlichen, aber dann kam vor Jahren Günter Wallraff zu mir, hat dann mein Leben sich angehört und war der Ansicht, das ist so interessant, muss veröffentlicht werden, aber es muss erst belegt werden, was du sagst, dass es auch so stimmt. Und das wurde dann auch dank eines Historikers, der hinzugezogen worden ist. Und alles, was dann veröffentlicht worden ist, konnte Gott sei Dank belegt werden und ich finde es einfach klasse.
Kein Dach über dem Leben, Biografie eines Obdachlosen, so heißt das Buch von Richard Brocks. Wir werden uns darüber unterhalten. Er ist heute Morgen zu Gast bei Deutschlandfunk Kultur. Sie sind 53 Jahre alt, deutlich mehr als Ihr halbes Leben haben Sie tatsächlich ohne Obdach auf der Straße gelebt, mit kurzen Unterbrechungen. Es gibt viele Gründe, warum Menschen selbst in einem so reichen Land wie Deutschland auf der Straße landen. Was waren Ihre Gründe?
Also mein Grund war die Kindheit und Jugend, die in vielen Dingen schief lief. Ich war in Kinderheimen und Jugendeinrichtungen gewesen, habe dort Gewalt seitens von Nonnen erlebt, aber auch sexuelle Übergriffe bis hin zu Vergewaltigungen von Erziehern miterlebt, wurde in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ruhig gestellt, weil man mir nicht geglaubt hat, was damals geschehen ist. Heute weiß man es besser. Dann haben meine Eltern waren nicht fähig, mich zu erziehen, weil sie selbst durch ihre schweren Erfahrungen in der jungen Jahren nicht fähig waren, mich zu erziehen. Sie waren zwar lieb und anständig zu mir, aber darüber hinaus unfähig, mich zu erziehen.
Ich komme nachher noch auf die Heimgeschichten zurück. Seit Sie 13 waren, waren Sie immer mal wieder, wie es so schön heißt, Platte machen, haben draußen geschlafen. Nach dem Tod Ihrer Mutter ist dann die elterliche Wohnung Ihnen als Zufluchtort abhanden gekommen. Ja. Da waren Sie 21. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass das bedeutet hat, dass Sie den Boden unter den Füßen verloren haben. Das heißt also, was Sie bis dahin erlebt hatten, war nicht so schlimm wie der Moment, hat Sie nicht so sehr aus der Bahn geworfen wie dieser Verlust der elterlichen Wohnung?
Man muss sich mal so vorstellen, ich bin damals, es war die Wohnungsräumung und ich habe zu dem Zeitraum lange genug die Stadt Mannheim gebeten, mir zu helfen. Jugendfürsorge, Jugendamt, Sozialamt, Gesundheitsamt. Alle Stellen gebeten, mir zu helfen, da ich zu dem Zeitpunkt schwer krank war. Und alle haben mir Hilfe abgelehnt. Die Stadt Mannheim hat dann die Wohnung geräumt und hat sich dort auch Sachen angeeignet, die nicht mal unserer Familie gehört haben. Und mich quasi mit 10 D-Mark in eine Notübernachtung gesteckt mit 30 Mann, wo jeder sich selbst überlassen war. Noch heute muss ich sagen, die Stadt Mannheim hat sich an dem ganzen Übel, das sie ausgelöst hat, bis heute sich noch nicht bei mir einmal entschuldigt.
Mit 21 war das. Sie haben schon angedeutet, Ihre Kindheit war nicht einfach. Ihre Eltern waren letztendlich seelisch kaputte Menschen. Die waren beide unabhängig voneinander in der Nazizeit in Konzentrationslagern, haben das zwar überlebt, aber mit entsprechenden seelischen Narben und waren im Grunde nicht fähig, aus ihnen einen selbstbewussten, vertrauensvollen, geliebten Menschen zu machen.
Ja, man muss hinzufügen, dass ich als Kind alles mitbekommen habe, was meine Eltern in ihrem Schlaf so erzählt haben an Albträumen. Weil ich ja kein eigenes Bett, nichts hatte, hatte ich dann bei meinen Eltern abwechselnd geschlafen, habe so deren Albträume miterlebt. Als Kind dachte ich, es ist ein Horror, wenn ich von denen gehört habe, was es in KZ Mauthausen und in KZ Ravensbrück für Sachen gab. Meine Mutter war ja polnische Jüdin, mein Vater war Widerstandskämpfer zur Hälfte Sindhi. Und die haben so schlimme Sachen erlebt, die ich als Kind von denen mitbekommen habe, dass ich einfach nicht dachte, ich bin im Irrenhaus. Und später habe ich schon erfahren, bei den Nachforschungen, dass alles gestimmt hat. Und am Sterbebett von meiner Mutter hat sie sich ja mir gegenüber offenbart. Und das letzten Satz, den sie zu mir gesagt hat, der brennt mir noch heute im Kopf. Das ist, sag niemals, dass du Jude bist. Sie schlagen dir den Schädel ein.
Sie haben Schläge auch in der Familie erlebt. Ihre Mutter vielleicht aus einer Hilflosigkeit heraus, einer Überforderung heraus, auch dem Alkoholkonsum heraus, hat sie auch geschlagen. Und trotzdem haben Sie ganz eindeutig, wenn man in Ihrem Buch liest, dieses nicht perfekte elterliche Zuhause als Zuhause dennoch empfunden.
Ja, ich habe meine Eltern geliebt und sie waren zu mir irgendwo anständig, aber sie waren, man muss sagen, ich hatte zwei Elternteile, die beide innen drin tot waren. Und man muss erstmal mit diesen Menschen zurechtkommen, die Sachen erfahren haben in jungen Jahren, wo wir heute uns gar nicht mehr vorstellen können, was es heißt, in der Nazi-Zeit überlebt zu haben oder überlebt haben zu dürfen. Und insofern kann ich nur sagen, hoffentlich möge sich diese Geschichte nie wieder wiederholen.
Sie haben die Heime schon angesprochen. Sie waren mehrmals in Heimen, sehr unterschiedlichen. Sie haben durchaus auch Zuneigung an der einen oder anderen Stelle empfangen, aber eben hauptsächlich Missbrauch, Gewalt, eben auch sexuelle Übergriffe. Ganz offenbar waren Sie aber in der Lage, sich zu wehren. Sie sind nicht zum Opfer geworden. Wo haben Sie diese Stärke herbekommen?
Ich würde sagen, von meinen Eltern. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Als ich 5 Jahre alt war, war bei uns auf der Straße nachts eine Frau hat um Hilfe gerufen. Sie werde getötet und sie wurde dann auch in der Nacht umgebracht. Aber mein Vater, damals blind, beide Augen waren ausgehöhlt, ist nachts mit meiner Mutter auf die Straßen, wollte dieser Frau helfen, hat zu ihr noch rübergerufen, wir kommen, wir helfen. Und hinter mir habe ich dann gesehen, wie überall die Lichter ausgegangen sind, wie überall die Leute die Fenster zugemacht haben oder sich hinter den Vorhängen versteckt haben. Ich habe das meinem Vater gesagt. Und mein Vater hat dann sich umgedreht, nachdem die Frau, deren Schrei erstummt ist und das auch später in der Tageszeitung meiner Morgen stand, habe ich das gesagt. Mein Vater hat dann zu denen zurückgerufen, ihr Mörder. Denn wenn jemand da geholfen hätte, würde die Frau heute noch leben.
Schule war während der Heimerlebnisse, aber auch während der Zeit im Elternhaus ihr Ding nicht und auch umgekehrt ganz offenbar. Sie haben keinen formalen Schulabschluss, keine Schulbildung, aber Sie sind ein Lernbegieriger.
Ja, man sagt, ich sei Autodidakt. Ich habe 3 Jahre Schule besucht, kein Abschluss nirgendwo. Aber ich lese sehr gerne Bücher seit meiner frühesten Kindheit und bin leidenschaftlicher Fan, wenn ich so nennen darf, von Kurt Tucholsky, weil ich glaube, auch mit seinen verschiedenen Pseudonymen hat er wunderbare Werke im Bereich der Zivilcourage gebracht. Und da kann man ja auch nur positiv Fritz Bauer erwähnen, der mit dem Film Tod auf Raden auch ein Lehrstück für Zivilcourage, für Menschenwürde, für Achtung und für den Schutz des Lebens. Und das ist in den Büchern, die ich gelesen habe, immer für mich Wegbereiter. Ich habe auch so gerne Heinrich Heine gelesen. Und aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Beweggrund, weshalb ich Bücher gelesen habe, war einfach, ich wollte lesen und schreiben lernen. Und das habe ich mit den Büchern geschafft. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ich habe mich in die Bücher verliebt. Das war eine Liebe. Das würde ich sagen, ist eine geistige Erotik in mir, wo ich sagen kann, jede Zeile, die ich von einem Buch lese, bedeutet für mich einfach ein Stück weit Befreiung, Befriedung und auch ein Stück Lebensfreude, etwas lernen zu dürfen. was wichtig ist fürs Leben.
Das kommt alles zusammen. Liebe, etwas lernen zu dürfen, auch Befriedigung, vielleicht auch Erfolgserlebnisse bei einer anderen Liebe, nämlich dem Schachspiel. Das haben Sie sich auch selber beigebracht?
Ja, klar. 1980 war ich mal bei Gleichaltrigen gewesen, die im Verein gespielt haben. Und die haben mich da übers Brett gezogen, sich lustig gemacht. Und da habe ich zu denen gesagt, passt mal auf, Jungs, euch werde ich es zeigen. Die haben da gelacht. Da bin ich her, habe mir Schachbücher geholt, habe wirklich Theorie ohne Ende gebüffelt und habe während dem Theorielernen festgestellt, boah, das fasziniert mich. Ich bin total dabei. Ich habe zum Beispiel die Weltmeisterschaftspartien gespielt von Kasparov und Karpov und fand es einfach klasse. Und dann bin ich ein paar Wochen später zu denen hin und habe die übers Brett gezogen, wurde immer besser. Und dann zum Schluss war das so, dass ich mit Dankbarkeit Lev Gutmann kennenlernen durfte vor etwa 10 Jahren, also israelischer Nationalspieler. Und der war dann für mich Mentor in einem Verein. Und die sind mir natürlich schon alle hinterher gerannt. Und ich war für die Oberliga bereit, muss sagen, also das Niveau bewegt sich so um die 2000 DWZ.
Was heißt das?
Das ist eine Wertungskennziffer, wo man sagen kann, aha, mit 2000er DWZ plus minus vielleicht 50 Punkte, weiß man, wo derjenige einzustufen ist. Das Höchste war Oberliga und ich kann sagen, Schach ist einfach ein sagenhaftes, schönes Spiel.
Musik von Michael Kiwanuka, einem aus Uganda stammenden britischen Soul-Sänger. Von seinem Debütalbum Home Again aus dem Jahre 2012 war das der Titel I'll Get Along, ich komm klar. Wie sind Sie, Richard Brocks, in den Jahrzehnten Ihrer Obdachlosigkeit klargekommen, finanziell klargekommen? Wovon haben Sie gelebt?
Also hauptsächlich habe ich gelebt von Tagelöhnertätigkeiten. Vom Betteln, indem ich Menschen direkt angesprochen habe, ihnen von meiner Lage erzählt habe und immer dankbar und froh war, wenn ich fremde Menschen fand, die mir dann geholfen haben. Aber hauptsächlich durch Tagelöhne arbeiten und da speziell im Hotel- und Gastronomiebereich, weil ich dann verknüpfen konnte Übernachtung mit Arbeit, zum Beispiel in der Küche als Spüler oder Beikoch, Hilfskoch und so weiter. Und dadurch das Leben halt finanziert habe.
Was macht das Betteln mit einem? Gibt es da ein Gefühl von, ich habe da auch einen Anspruch drauf, das steht mir zu, dass Menschen, die mehr haben, mir etwas abgeben? Oder ist das Scham, dass ein Gefühl dann ist, was vorherrscht? Vielleicht auch Wut, darauf angewiesen zu sein?
Naja, sagen wir das mal so, wenn Sie Hunger haben, wenn Sie Durst haben und Sie haben an dem Tag nicht arbeiten können, weil Sie keine Arbeitsstelle gefunden haben oder man Ihnen das Geld verweigert hat, auszuzahlen, wofür Sie gearbeitet haben, dann ist natürlich die letzte Form das Betteln. Es ist quasi ein Offenbarungseid, einem fremden Menschen gegenüber zu fragen, entschuldigen Sie bitte, ich bin obdachlos, ich habe leider kein Geld, weil ich keine Arbeit gefunden habe, könnten Sie mir bitte mit einem Euro oder 2 Euro helfen, weiterzukommen? Aber wie gesagt, man offenbart sich und gibt ein Stück von sich weg an fremde Menschen und hofft immer nur, dass sie es nicht böse verstehen, dass sie es nicht böse hinnehmen, sondern dass sie einfach helfen.
Und haben Sie böse reagiert zum Teil auch?
Zum Teil ja. Viele haben gesagt, du bist ein Sozialschmarotzer, fauler Penner und was alles Mögliche. Aber dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich kann Ihnen alle Adressen nennen, wo ich heute Morgen gewesen war als Tagelöhner und nichts bekommen habe. Oder ich war da gewesen und habe kein Geld bekommen. Und dann waren sie doch etwas ruhiger. Vor allem, es gab dann auch mal jemand, der tatsächlich mit mir dahin gegangen ist und das Geld eingefordert hat. Da bin ich sehr dankbar. Ne? Aber im Regelfall ist es so, dass man freundlich sein muss, auch wenn man mal eine barsche Antwort bekommt.
Und Sie haben nie gehört diesen schönen Spruch, geh doch arbeiten?
Jede Menge. Und dann habe ich denen gesagt, ich war heute mich vorstellen, Gewerbegebiet so und so, wegen Tagelöhnersachen, weil als Obdachloser ohne feste Meldeadresse ist es nun mal so, ohne Wohnung keine Arbeit oder besser gesagt umgekehrt, ohne Arbeit keine Wohnung. Und wer erstmal da ganz unten angekommen ist, dem wünsche ich wünsche niemandem, um Gottes Willen, niemand, dass jemand obdachlos wird, weil dann erfährt man nämlich die Gegenseite vom Sozialstaat.
Sie haben auch gedealt, um an Geld zu kommen. Ein wenig rühmliches, wenn man überhaupt das Wort in den Mund nehmen will, Kapitel Ihrer Zeit als Obdachloser, Drogen.
Ja, in jungen Jahren war ich bedingt durch den frühen Tod meines Vaters, den ich geliebt habe, und durch die Überforderung meiner Mutter habe ich dann Kokain genommen, war kokainabhängig und habe das finanziert, indem ich dann quasi für einen anderen Dealer die Sachen geholt habe, ihm gebracht habe und im Gegenzug dafür meine Ration für den Monat oder für die Woche bekommen habe. Ich habe aber niemals selbst an andere etwas verkauft.
Diese Sucht, war das für Sie vor allen Dingen der Wunsch nach Flucht aus einer nicht besonders angenehmen Realität oder war es eher die Suche nach Euphorie?
Ich würde sagen, eher Flucht vor den Erinnerungen alles, ne? Was ich so in einem Kinderheim erlebt habe. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich war in dem Landesjugendheim Studensee gewesen, da war ich 14 Jahre alt. Da wurde ich in ein Erzieherbüro gerufen, wo jeder wusste, wenn du da hineingerufen wirst, wirst du vergewaltigt. Dann habe ich dem Erzieher an dem Abend im Genitalbereich mehrere Tritte verpasst. Und dann wurde er ins Krankenhaus gebracht. Ich wurde in der gleichen Nacht noch in den Bunker gesperrt. Und am nächsten Tag von dem Heimleiter darauf hingewiesen, was für ein übler Mensch, schlimmer Mensch ich sei, einen angestandenen Erzieher so zu verprügeln.
12 Jahre lang waren Sie aus diesen Gründen und wahrscheinlich noch einer ganzen andere, irgendwann war es ja auch keine Wahl mehr, denke ich, drogensüchtig, Kokain, Haschisch, was auch immer es war. An irgendeinem Punkt haben Sie sich entschlossen, clean zu werden, einen Entzug zu machen. Was hat Sie dazu motiviert und was hat Ihnen die Kraft dazu gegeben? Denn ich glaube, Schlimmeres kann es eigentlich nicht geben, als so einen Entzug mitzunehmen.
Genau, also ich habe ein Jahr lang Therapie gemacht. November 1989 ging es los. Ich stand damals in Mannheim an der Kupfalzbrücke, wollte mir das Leben nehmen und war total verzweifelt, abgemagert und alles und habe mich dann dazu entschlossen, in Heidelberg erst Entgiftung zu machen und dann Therapie. Und bin dankbar und glücklich, dass ich es gemacht habe, vor allem, dass man mir dort sofort geholfen hat. Und deswegen lebe ich heute.
Das war dann 1990, als Sie als geheilt entlassen worden sind. Aber die Kraft oder auch die Motivation, dass die Überzeugung, dass man vielleicht doch in ein normales Leben in Anführungsstriche geht, also das als Wendepunkt nimmt zu sagen.
Ich sag Ihnen, woher die ganze Kraft und Motivation kam. Das habe ich meinen Eltern zu verdanken. Die haben in meinem Beisein anderen Menschen geholfen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich saß mit meiner Mutter in der Straßenbahn. Da wurde ein junger GI von den Bediensteten kontrolliert, hatte keine Fahrkarte dabei. Er war gerade exakt 3 Tage in Deutschland gewesen und hatte die Fahrkarte, aber sie war nicht abgestempelt. Und dann ist meine Mutter her und hat ihre Fahrkarte dem Amerikaner geschenkt und hat sich quasi als Schwarzfahrerin in dem Moment hingestellt.
Aber die Kraft daraus zu schöpfen, aus diesen Erfahrungen, auch das, was Ihre Eltern Ihnen offenbar an Positiven da auch an dem Eck mitgegeben haben, zu sagen, ich schaffe jetzt eine Art normales Leben mit Beruf, mit Wohnung, ich mache eine Ausbildung. Dafür hat es nicht gereicht oder waren Sie einfach durch die Erfahrung Mitte 20, waren Sie zu dem Zeitpunkt verdorben für diese Art von Leben?
Ja, sagen wir es mal so, ich habe irgendwann in jungen Jahren angefangen, das Zigeunerleben lieben und zu schätzen und kennenzulernen und bin, wie gesagt, bedingt durch die Erfahrung meiner Eltern, die ja beide auf der Flucht waren, die ja beide Getriebene waren, die ja von den Nazis regelrecht eingeliefert wurden in die KZs zur Vollstreckung der Todesstrafe, was dann Gott sei Dank nicht geschehen ist, mit allem, was drum geschehen ist. Ich habe einfach als Kind diesen Reisetrieb in mir gehabt. Und das ist der Grund, weshalb ich überlebt habe, weil ich der Ansicht bin, wenn man schon lebt, muss man leben, auch für andere da zu sein, anderen zu helfen. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die noch ärmer, noch schlimmer dran waren als ich. Und wenn man sieht, wie schön es ist, denen zu helfen, denen es noch schlechter geht, dann freut man sich, dann ist das Leben einfach ein Glück, ein Segen, da sein zu dürfen.
Also stimmt schon der Satz, der auch in Ihrem Buch irgendwann auftaucht, halb gewählt, halb getrieben zu diesem Leben als Obdachloser.
Genau. Und ich möchte Ihnen noch mal ein Beispiel bringen. 2007 war ich in Hannover gewesen und da wollten mich 4 junge Männer abstechen. Sie wollten mich abziehen wegen Geld und alles Mögliche, was ich zu dem Zeitpunkt nicht hatte. Und da muss ich es hinzufügen, wenn dieser Mann, ein Mitglied einer Rockergruppe aus Hannover von den Hells Angels, mir damals nicht das Leben geholfen hätte, würde ich hier heute nicht sitzen. Und ich möchte wirklich allen sagen, die draußen sind, wo Not ist, helft bitte, lasst niemand in Not. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch ein Lied anspielen lassen von der Gruppe Engelblut HC. Das Lied heißt Weil du bist, wie du bist, aus dem Album Glaub an deine Sache. Und dieser Text, hören Sie mal hin, spiegelt ein Teil meines Lebens. Und da bin ich dankbar, dass es das gibt. Ich bin dankbar, dass dieser Mann in Hannover mir das Leben gerettet hat.
Deine raue Schale und der weiche Kern. Deine Aura strahlt wie der schönste Stern, ständig bei der Sache mit deinen Gedanken. Viele haben dir einiges zu verdanken, versuchst es immer gerecht zu sein. Lässt deine Freunde in der Not nicht allein. Immer den Drang, andere zu unterstützen. Fühlst dich berufen, Schwache zu beschützen.
Im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur heute der langjährige Obdachlose Richard Brocks. Was Ihnen sehr wichtig ist, was in Ihrem Buch, das Sie geschrieben haben, immer wieder auftaucht, ist Freiheit. Jetzt gibt es den schönen Janis Joplin-Song, Sie werden ihn kennen. Freedom is just another word for nothing left to lose. Freiheit bedeutet nichts anderes, als nichts mehr zu verlieren zu haben. Ist in diesem Sinne Obdachlosigkeit möglicherweise die ganz große Freiheit, aber der große Preis dafür die Einsamkeit?
Ja, ich kann sagen, in diesem Sinne von Janis Joplin weiterführend, wer alles verloren hat, hat nichts mehr zu verlieren, kann nur noch geben. Und was ich sagen will, Freiheit bedeutet für mich ja die Einsamkeit, in der man lebt, oder das Einzelgängersein, was ich führe, durch das Freiheit-Frei-Sein-Gefühl auch zu überleben, zu leben. Und ich finde es ein wunderschönes Gefühl, heute hier, morgen dort zu sein, wie es Hannes Wader besungen hat. Es ist so ein wunderschönes Gefühl, immer an einem Ort anzukommen, wo man seinen Kopf bereinigen kann, indem man neue Dinge sieht, neue Dinge erfährt, neue Dinge leben tut und dabei immer andere an die Hand nimmt und ihnen den Weg weist, aus dem Elend herauszukommen. Denn es gibt immer wieder Menschen, denen es noch schlechter geht. Und dann da zu sein, denen zu helfen, das ist für mich frei sein.
Und das hat auch nicht den Reiz für Sie verloren? Oder beginnt es mit dem Altern, wie gesagt, Sie sind jetzt 53, zu verlieren? Also es klingt jetzt ein bisschen sozialromantisch, das ist alles so unabhängig und so frei. Aber es bedeutet auch bindungslos, es bedeutet auch, wie Sie schon gesagt haben, Gewalt kennenzulernen. Also ganz so hübsch ist es dann doch nicht.
Ja, sagen wir das mal so, mittlerweile bin ich ja abgehärtet. Ne? Ich glaube, dass ich mittlerweile zu stark bin, für viele andere auch. Und ich bin einfach stolz auf das, was ich erreicht habe und bin erfreut, dass ich da noch weitergeben kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zwar wohnungslos, ohne Wohnung, aber nicht mehr obdachlos. Ich habe mittlerweile die Möglichkeit, mir es heraussuchen zu können, wo ich übernachte. Aufgrund meiner 30-jährigen Erfahrung auf der Straße bekommt man ja mit, wo man hingehen kann und besser nicht. Und dann habe ich auch Privatmenschen, die mir immer wieder mal mit einer Unterkunft helfen. Insofern bin ich einfach dankbar und glücklich, dass ich leben darf und dieses Gefühl auch anderen rüberzugeben.
Fast genauso oft wie das Wort Freiheit taucht bei Ihnen in Ihrem Buch das Wort Respekt auf. Wie viel Respekt und wie viel Respektlosigkeit erleben Sie bei dieser Art von Leben? Hält sich das ungefähr die Waage oder ist es doch, dass Sie mehr Respekt erfahren als manch anderer Obdachloser, allein schon deshalb, weil Sie Wert darauf legen, auch das steht im Buch, niemals wie der sprichwörtliche Penner auszusehen?
Ja gut, ich muss sagen, durch Hartz IV ist die Problematik größer geworden mit der Respektlosigkeit, auch Hass und Hetze und so weiter und der Neid vor allem. Insofern spüre ich diese Respektlosigkeit. Nur man muss ja hinzufügen, wissen Sie, ich gebe anderen Respekt und erwarte dies auch. Aber wenn jemand mir respektlos gegenübertritt, dann kann ich es auch so. Und was ich einfach nur will, ist den Menschen zeigen, Leute, habt den Mut, habt die Courage, schreitet ein, wo Unrecht an Mensch geschieht und lasst niemand in Not hängen. Das ist für mich Respekt. Anderen die Würde zu lassen und zu sagen oder zu tun, wenn andere in Not sind, hinzugehen und zu helfen. Sei es nur, dass ich 110 oder 112 anrufe und hinweise, da ist ein Notfall.
Haben Sie aber Verständnis auch dafür, für Menschen wie mich beispielsweise, die eben am Bahnhof auch wieder die wirklich heruntergekommenen, erkennbar zugedröhnten Leute da hängen sehen, denen die auch Angst machen und wo es dann ungeheuer schwer ist, da Respekt aufzubringen. Also gibt es sowas wie sozusagen gute Obdachlose wie Sie und weniger gute Obdachlose? Ist da so eine Art von Hierarchie auch?
Auch die ist auf jeden Fall auf der Straße vorhanden. Es gibt sogar das Faustrecht auf der Straße. Aber gehen Sie mal davon aus, dass wer auf der Straße lebt, unten angekommen ist, nur noch einen Weg hat, sich nach oben zu kämpfen. Das ist wirklich, sich durchzuboxen. Und was diese Respektsache betrifft, es gibt leider unter den Obdachlosen auch Fälle von Alkoholismus, Drogenerkrankungen und so weiter. Und das in Extremform. Aber auch wenn diese Menschen vielleicht auch zu schwach sind oder es nicht erkennen oder nicht erkennen wollen, dass andere da sind, ihnen helfen, trotzdem haben sie den Respekt verdient.
Ne? Sie unterscheiden in Ihrem Buch zwischen dem, was Sie Stadtratten nennen. Das sind die, die an einem Ort, an Bahnhöfen, in Großstädten beispielsweise immer am selben Ort auch mehr oder weniger sind. Und dann den Berbern, sie selbst bezeichnen sich als Berber oder selbstironisch, an einer anderen Stelle kommen wir noch drauf, als Kurpfälzer Wandersmann. Sind die Berber die Guten?
Ja, sagen wir das mal so. Wir Berber haben einen Ehrenkodex, sich nicht gegenseitig belügen, betrügen, bestehlen. Und daran halten wir uns auch. Wir Berber betrachten uns aus Loyalitätsgründen als Brüder im Geiste und entsprechend sind wir füreinander da, mehr und weniger. Bei den klassischen Stadtratten, dieser Begriff ist nicht von mir erfunden, sondern der ist auf der Straße so Alltag, handelt es sich um Personen, deren genau das Gegenteil so ist. Die sind am ganzen Tag nur am Saufen, nehmen Drogen, hängen ab und tun nichts für andere, sondern sorgen nur sich um sich selbst oder ihren nahen Umfeld. Und das unterscheidet sie, weil ich könnte nie in den Tag hineinleben und einfach nur den ganzen Tag den Kopf zu haben. Ich muss einfach für andere da sein. Und das ist bei Berbern, bei vielen so, dass man einen klaren Kopf haben muss, dass man nicht alkoholisiert oder voll mit Drogen ist und so weiter, sondern dass man einfach den Kopf hat zum Überleben. Denn wer auf der Straße lebt, der muss sich wirklich darum kümmern, was mache ich heute, wie überlebe ich so, dass ich am nächsten Tag noch lebe. Und das sind so banale Dinge. Man muss sich um die Übernachtung kümmern, wo schläft man zum Beispiel. Man muss gucken, wo man geht man seine Wäsche waschen, wo geht man sich selbst duschen, wie kommt man essen und Getränke, wie komme ich an meinen Tagessatz. Das ist zum Beispiel der Hartz-IV-Satz geteilt durch die Anzahl der laufenden Tage und dann kommen sie auf ihren Tagessatz. Wo gibt es denn überhaupt? Denn nicht überall gibt es den. In Notübernachtung muss man heute teilweise sogar Geld hinlegen, sonst kommen sie nicht rein, obwohl Plätze frei sind. Sie müssen gucken, wie kommen Sie an einen Tagelöhnerjob, wenn Sie keinen haben, wie geht es dann weiter? Sie müssen ja auch was essen. Und das ist bei Berber eben so der Ehrenkodex. Man hilft anderen, weil man genau weiß, man bekommt ja auch selbst geholfen.
Also so eine Art Solidarität unter seines und ihresgleichens, aber Raum für Freundschaft, für Liebe gar gibt es da auch nicht.
Absolut nicht. Also Sie werden auf der Straße keine Freundschaft erleben. Was Sie haben, sind Brüder. Ich habe ja auch das Buch dem Ralf gewidmet, dem längsten Straßenkollegen, den ich je hatte, den besten aller Zeiten. Und ich habe einige andere auch verloren durch schwerste Erkrankungen. Ich mache ja mobile Sterbebegleitung auf eigene Kosten und will ja ein Hospiz, ein Hotel für Obdachlose aufbauen, die nachweisbar mit Erkrankungen im Endstadium sind. Und da suche ich natürlich nach Spenden, nach Hilfe jedweder Form.
Aber geliebt haben Sie nicht in Ihrem Leben?
Nein, ich habe in den 90er Jahren eine Beziehung zu einer Frau gehabt im Raum Berlin. Daraus ist ja dann meine Tochter entstanden und es war eine aus meiner Sicht ungewollte Schwangerschaft, weil ich in meinem Leben nie eine Familie haben wollte. Ich wollte nie Kinder haben, aber nur deswegen, weil ich als Kind selbst eine miserable Erfahrung gemacht habe und das meinen Kindern nie zumuten wollte. Und deswegen will ich auch heute keine Familie haben. Ich möchte keine Kinder haben, weil ich Angst habe, Fehler zu begehen, wie sie bei mir begangen worden sind.
Und es gibt auch keinen Kontakt zu der Tochter?
Nein, sie ist mittlerweile 23 und es gibt keinen Kontakt, der beruht auf Gegenseitigkeit, aber ich würde jederzeit für sie da sein, wenn es was ist, und immer wieder auf ihrer Seite sein.
Um im Bild zu bleiben, über ein paar Perlen in Ihrem obdachlosen Leben, Richard Brox, haben wir schon geredet. Das Schachspiel ist sicherlich eine, das Lesen ist eine andere. Und dann haben Sie auch eine weitere Perle entdeckt, und zwar 1999 zufällig in einem Internetcafé. Sie wollten sich eigentlich nur aufwärmen. Hat Ihnen eine Truppe, die da gerade zugange war, die Welt des World Wide Web, das Internet, entdeckt und Ihnen auch gleich eine Webpage eingerichtet. Inwieweit hat dieses Internet Ihr Leben verändert?
Ja, zuerst mal danke an Chaos Computer Club, die mir das gemacht haben. Und ich kann nur sagen, dass ich heute durch diese Interneterfahrung, die ich gesammelt habe, sehr vielen Menschen virtuell helfen konnte und all mein Wissen öffentlich gestellt habe. Ich mache ja alles selbst und habe ja da über 3000 Adressen öffentlich gestellt, deutschlandweit für Obdachlose, Nichtsesshafte, Menschen in sozial schwierigen Lebenslagen, Menschen in prekären Lebenslagen als Soforthilfe.
So eine Art Ratgeber.
Ja, natürlich, deutschlandweit. und bin dankbar, dass es so weit gekommen ist. Aber ich muss sagen, wenn diese Jungs vom Chaos Computer Club 1999 in Berlin nicht gewesen wäre, würde ich heute nicht so weit dastehen, wo ich jetzt bin.
Wir haben schon mehrmals angedeutet, Sie sind bekannt mit dem Enthüllungsjournalisten Günter Wallraff. Sie haben eine Zeit lang auch mit ihm zusammengearbeitet, einige Monate. Das muss ja in mehrfacher Hinsicht eine absolut schräge Erfahrung für Sie gewesen sein, kann ich mir vorstellen. Zum einen der Kontakt mit einer vollkommen anderen Welt, einer Medienwelt. Das ging ja dann von da aus, auch die Nachfrage nach Richard Brocks in den Medien stieg. Aber es war auch ein Teamarbeit. Mhm. Nichts da alleine auf der Straße, alleine überleben und bestenfalls vielleicht sich mal gegenseitig einen Tipp geben.
Ja, ich danke Günter Wallraff, muss ich ganz ehrlich sagen. Er war für mich damals Lehrmeister. Er ist heute noch für mich der väterliche Mentor schlechthin. Ich bin dankbar. Ich kann nur sagen, ein Mensch wie ihn müsste es mehr geben und die Welt wäre besser. Und auch die Erfahrung, die ich damals im Team gesammelt habe, zum Beispiel mit Pagonis Pagonakis oder später auch mit Albrecht Kieser, muss ich sagen, es ist ein wunderschönes Gefühl gewesen. Und ich danke dem lieben Herrgott, dass ich in meinem Leben in vielen Dingen Glück gehabt habe.
Die Medien haben dann nachgefragt, das ist nicht die erste Radiosendung, die Sie gerade machen, Sie haben auch Fernsehen gemacht. Wie geht die Szene damit um? Bekommt man das mit unter anderen Obdachlosen oder Menschen ohne festen Wohnsitz? Obdachlos haben Sie schon gesagt, in dem Sinne sind Sie nicht mehr. Und betrachtet man das dann mit einem Stück Neid oder Bewunderung? Dankbarkeit vielleicht auch?
Ja, man kann sagen, also zwischen Neid und Bewunderung bewegt sich das wie in einem Spagat. Und ich würde mal so sagen, ich habe jetzt eine Einladung bekommen. Im Sommer findet das Wohnungslosentreffen in Freistadt statt, wo ich dann eine Lesung geben werde. Das ist also eine Aktion von und für Obdachlose. Und da bin ich sehr dankbar, da sein zu dürfen, da mitmachen zu können und auch gesellschaftlich für meinesgleichen da zu sein. Aber es ist natürlich ganz klar, da ist zwischen Neid dazu gedrängt natürlich auch Hass, ne? Dass jemand so erfolgreich ist. Und ich meine, meine ganze Arbeit mache ich ja für Obdachlose, ja nicht für mich selbst. Gucken Sie mal, ich tue sogar auf die Tantiemen vom Buch verzichten, ne? Komplett verzichten, nur um meinen Wunsch zu erfüllen, ein Hotel und Hospiz für Obdachlose aufzubauen in Deutschland. Und diese mobile Sterbebegleitung, die ich mache für Obdachlose, die ist ja schon seit längerem da und das wird ja alles aus dem Herzen von mir heraus gemacht. Finanziere ich alles selbst, alles in ganz Deutschland. Und deswegen ist mir auch von einigen Obdachlosen mittlerweile die Anerkennung entgegengekommen. Ne? Ich war vor neulich in einer Unterkunft gewesen in Niedersachsen, hier im Raum und da ist einer zu mir zum Frühstück hergekommen, hat mir das Buch hingelegt und hat gesagt, das bist doch du. Und da habe ich gesagt, ja, Mensch, da musst du mir das aber unterschreiben, ne? Das ist ja Wahnsinn, dann treffe ich endlich mal unseren Oberberber. Und verrückt, aber ich meine, zwischen gut und schlecht habe ich alle Erfahrungen hinter mir jetzt.
Aber diese Titel, Ehrentitel Oberberber, den möchten Sie schon auch behalten oder gab es an irgendeiner Stelle während der Zusammenarbeit mit Wallraff, nach der Zusammenarbeit oder auch eben nach dem Ende ihrer Drogen, in Anführungsstriche, Karriere, den Punkt zu sagen, ich möchte gerne einen Beruf haben, ich möchte gerne ein Leben haben, was berechenbar ist, ich möchte gerne mehr Einkommen regelmäßig haben als Hartz IV.
Ich habe als Kind einen Wunsch gehabt, Arzt zu werden und mein großes Vorbild war Albert Schweitzer, der in die Welt ging, um anderen zu helfen. Der Grund war, ich hatte einen Vater, der blind war, Augen ausgehöhlt, weil im KZ Mauthausen man mit ihm Versuchskaninchen gespielt hat. Ich habe meine Mutter gesehen, wie sie zerschundene Beine hatte, zerschlagene Beine, weil sie im KZ Ravensbrück regelrecht bestraft worden ist mit massivsten Schlägen. Und da habe ich mir als Kind immer gewünscht, ich möchte mal, wenn ich groß bin, Arzt werden und dann denen helfen, die, so wie meine Eltern, zu Unrecht bestraft worden sind, nur weil sie als Mensch nicht zur Mehrheit gehört haben. Und das will ich auch heute noch so, das wäre mein Wunsch, das zu tun. Und wenn, dann würde ich am liebsten Überlebenden des NS-Terrors Zeitzeugen, ich gelte ja als zur Generation, zur zweiten Generation nachweisbar und bin auch stolz, das zu sein. Und dann würde ich gerne denen helfen, die wie ich heute noch unter den Auswirkungen der Erlebnissen und Erfahrungen der Eltern zu leiden haben, denen da zu sein, ein Gehör zu geben und einfach die Liebe im Geiste zu geben, damit man nicht mehr alleine ist mit dem, was man erfahren, sondern dass man zu zweit ist.
Wie leben Sie heute, Richard Brox? Wenn Sie jetzt hier aus dem Studio gehen, wo gehen Sie hin? Sind Sie noch Berber?
Ach ja, ich würde schon sagen Berber, aber wie gesagt, ich nehme mir halt das Recht raus, aufgrund meiner 30-jährigen Erfahrung auf der Straße, mir Stellen herauszusuchen, wo ich es etwas besser habe. Ich tue nicht mehr auf der Straße schlafen, das habe ich längst eingestellt. Ich gehe ab und zu mal auch in Pension und so weiter, wenn ich sie zum Beispiel bekomme von anderen zum Beispiel. Das nehme ich auch gerne hin und ich lebe einfach, wissen Sie, ich will einfach überleben. Und ich gehe in Notübernachtung, wo ich genau weiß, dort lebe ich morgen noch, ne, bin ich nicht bestohlen worden. Alles. Ich gehe in Wohnheime hinein, ne, und nehme auch Anlauf in Beratungsstellen, aber ich gehe halt auch mal am Wochenende mal gerne in eine Pension, um im Kopf frei zu sein, um mich auch mal, ich bin dabei, das Band 2 zu schreiben, weil der Rowohlt Verlag Interesse daran bekundet hat, aufgrund der großen Nachfrage. Mittlerweile ist ja mein Buch Kein Dach über dem Leben in der 5. Auflage und ist der Top-Bestseller bei Rowohlt Verlag für den Sachbuchbereich. Und insofern brauche ich im Kopf ab und zu auch mal mittlerweile den Abstand.
Das heißt aber, diese Art von Leben, wie viele andere es wahrscheinlich vor allen Dingen in den harten, harten Winternächten haben, auf Heizungsschächten, in Telefonzellen, gut, die gibt es gar nicht mehr, aber in Bahnhöfen oder ähnliches, diese Art von Leben, Sie haben es bezeichnet in Ihrem Buch als Ihren persönlichen 30-jährigen Krieg, denn so lange haben Sie so gelebt, das ist hinter Ihnen.
Das ist, ja, diesen Krieg habe ich eingestellt, ich habe die weiße Fahne gehisst und kann nur sagen, dass ich jetzt anderen, die unten sind, versuche so zu helfen, dass man nicht mehr auf der Straße leben muss, wobei man hinzufügen muss, dass das Sozialsystem in Deutschland bedingt durch Hartz IV sowas von eiskalt ist, dass man schon alleine bei dem Gedanken, Hartz IV-Leistung beziehen zu müssen, schon vor Seelenfrust erfriert.
Es wird Zeit zu bleiben, schreiben Sie am Ende Ihres Buches. Es sei aber schwieriger, sagen Sie da auch, als gedacht. Also eine eigene Wohnung wollen Sie nicht, können Sie nicht, gibt's nicht, ist außer Reichweite, noch immer und immer wieder?
Sagen wir das mal so, ich habe in meinem Leben noch nie eigenen Wohnraum gehabt, noch nie eine Heimat gehabt.
Und das, was ich
mal, früher als Wohnung hatte, von meinen Eltern, die wurde mir ja von der Stadt weggerissen, von der Stadt Mannheim. Und was ich mal als Heimat hatte, das wurde mir von der Stadt Mannheim herausgerissen.
Gut, aber das ist nun 30 Jahre her.
Ja, und mittlerweile ist es so, dass ich Wohnung und Heimat suche, aber so entwurzelt bin, dass ich einfach, ja, die Hoffnung dahin auch ein Stück weit verloren habe und einfach das Leben angenommen habe, so wie es ist. Natürlich hätte ich gerne irgendwo eine Wohnung, natürlich eine Heimat, aber ich will Ihnen der Grundstein hierfür sagen, um wirklich sowas leben zu können, müssen Sie an dem Ort, wo Sie ankommen, willkommen sein. Man darf nicht nur sagen, hallo, du bist willkommen, man muss es vorleben. Wer dazu nicht in der Lage ist, ist man sofort wieder weg.
Zu Gast bei Im Gespräch war heute Richard Brox. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wir haben nicht genug Zeit gehabt, ich habe es befürchtet. Aber sein Buch kann man nachlesen, wenn man will. Kein Dach über dem Leben, Biografie eines Obdachlosen, ist im Rowohlt Taschenbuch Verlag erschienen.